wenn man viel sagt, Erwartungen hat und nichts rauskommt.
Die neue Dimension der NSA-Affäre, für einige in der Union besteht kein Grund zur Aufregung, im Gegenteil.
Es ist kein Thema der Politik. Die neuen Vorwürfe, die kommen, sind ein Thema zwischen der amerikanischen Regierung, der NSA und den Herstellern. Damit haben wir in Deutschland nichts zu tun und ich sehe auch keine neue Eskalation dieses Skandals.
Angela Merkel so beliebt wegen ihrer hervorragenden Beliebtheitswerte. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass beinahe 96% derjenigen, die die Kanzlerin gut oder gar sehr gut bewerteten, dies nur aus einem Grund taten. Sie schätzten die Kanzlerin vor allem aufgrund ihrer hohen Beliebtheit. Bei Herausforderer Peer Steinbrück hingegen zeige sich der umgekehrte Effekt. 77% derjenigen, die erklärten, sie fänden den SPD-Kanzlerkandidaten unsympathisch, begründeten dies mit dessen miserablen Imagewerten.
What's so dangerous about my future?
On the fields of Trenzalore, at the fall of the 11th, when no living creature can speak forcibly or fail to answer, a question will be asked. A question that must never, ever be answered.
Silence will fall when the question is asked.
Silence must fall would be a better translation. The silence are determined that the question will never be answered, that the doctor will never reach Trenzalore.
I don't understand. What's it got to do with me?
The first question. The oldest question in the universe, hidden in plain sight.
So many secrets, Doctor. I'll help you keep them, of course.
Well, you're not exactly going anywhere, are you?
But you're a fool, nonetheless. It's all still waiting for you. The fields of Trenzalore, the fall of the 11th, and the question.
Goodbye, Dorian.
The first question. The question that must never be answered. Hidden in plain sight. The question you've been running from all your life. Doctor Who? Doctor Who? Doctor Who?
Komport Nummer 394, Qual. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 394. Komport, den ich am heutigen 263. Tag des Jahres 2013, nämlich Freitag, dem 20. September, aufgenommen habe. Haben wir?
It is 9:44.
Jawohl, mit unter anderem auch einer neuen entsprechenden Uhr, die ihr jetzt aber noch nicht gehört habt. Das Intro habe ich nebenbei mehrere Teile zusammengeklebt. Der Brüder, er musste einfach mal sein. Missfelder, der meint, Überwachung ist kein Thema. Und Merkel ist beliebt, weil sie beliebt ist. Und die First Question. Ja, was das bedeutet, könnt ihr euch selber ausdenken, weil hier gibt es nämlich wieder die üblichen drei Teile auf die Uhr, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive. Da gibt es so irgendwie neues OS für E-Geräte. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine kleine Terror, eine größere Schnüffel und eine nicht ganz so große Syrien-Ecke versteckt haben unter Meer. Palim, 11 Grad, angeblich Passing Cloudsige, ja, von dem Fiesel redet hier auch keiner. Cool Greetings, die 11 Grad, Windschillen wie 11, Comfort Level wie 10, der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 19 km/h jetzt aus dem Haus. Oder so. Und es gibt Leute, die vor einem gewissen Obstladen anstehen, beziehungsweise vor den zwei Obstläden, die wir haben, wobei ich vom zweiten Obstladen nichts weiß. Ich weiß nur von dem einen, weil da bin ich vorbeigefahren. Aber ja, so. Und dann hätte ich da mal eine Terrorecke, die da erstmal mit dem Marienschießer losging, weil bei einer Schießerei auf einem Stützpunkt der US-Marine in Washington sind nämlich mehrere Menschen verletzt worden letzten Freitag. Wie die Navy mitteilte, eröffnete ein Schütze das Feuer in einem Kommandogebäude der Basis im Südosten der Stadt. Ein Polizist sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. In den betroffenen Komplex arbeiten nach Angaben der Navy rund 3000 Menschen. Der Schütze ist noch auf der Flucht, blablabla. Am Ende gab es dann 12 Opfer und den Täter selber, die dann tot waren. 13 Opfer. Kann mal irgendjemand, der... NRA verraten, dass übrigens, wenn doch die Leute nur Waffen hätten, jetzt damit als widerlegt gelten darf, weil das auf einem Marinestützpunkt Leute unbewaffnet oder nur unbewaffnete Leute unterwegs wären, wage ich mal zu bezweifeln. Na, also wo, wenn nicht auf einem Militärstützpunkt, sind Leute, die Waffen haben und die auch wissen, wie sie mit denen umgehen. Na, oder anders ausgedrückt, hoch. Oder noch anders ausgedrückt, hoch. Ja. So, genau, da gab es Marineopfer nach dem Blutbad auf einer US-Marinebasis in der Hauptstadt Washington, Suchenermittler fieberhaft nach dem Motiv für die Tat. 13 Menschen starben, nachdem ein Ex-Marine-Reservist schwer bewaffnet ein Kommandozentrum mit 3000 Mitarbeitern betrat und das Feuer eröffnete. 8 Menschen wurden verletzt. Nachdem der Todesschütze 12 Menschen erschossen hatte, starb er im Gefecht mit der Polizei. Der Täter war bis zum Januar 2011 aktiver Reservist und arbeitete zuletzt als privater Auftragnehmer für die Marine. So. Und ich meine, der hatte auch irgendwie nie einen Auslandseinsatz. Also, 7:15. Jawohl. Eine sprechende Uhr direkt auf dem. Ja. Eine sprechende Uhr direkt auf dem iPhone, auf dem ich das Outline mache. Cool. So, dann gab es einen Scheuge. Ich weiß auch nicht, irgendwie ihn geschrieben macht, hat das mehr Sinn. Weil nämlich im NSU-Prozess es erstmals Hinweise gibt, dass die Hauptangeklagte Zschäper an einem Tatort gesehen wurde. Die Anwältin der Nebenanklage beantragte eine Zeugin zu vernehmen, die Zschäper im Jahr 2006 unmittelbar vor einem Mordanschlag in Dortmund mit ihrem mutmaßlichen Komplizen Mundlos und Bühnhardt in der Stadt gesehen haben will. Damit könnten die persönliche Anwesenheit Zschäpers in der Nähe von Tatorten und ihre Verbindungen zur örtlichen Neonazi-Szene nachgewiesen worden sein. Mehrere Nebenklagevertreter schlossen sich dem Beweisantrag an. Zum Auftrag hatte das Münchner Oberlandesgericht die Befangenheitsanträge der Verteidigung gegen alle 5 Richter des als unbegründet mal wieder abgelehnt. Weil gab mal wieder Befangenheitsanträge wegen, ich weiß es nicht, irgendeiner Aussage, die irgendein Richter getätigt haben soll, die man dahingehend interpretieren könnte, dass sie ja schon längst als verurteilt angesehen würde. Sagt aber dann das überprüfende Gericht, das reicht nicht. So, dann gibt es aus Indien eine Meldung. Da gab es ja die tödliche Vergewaltigung einer Studentin, bei der 4 Angeklagte dann zum Tode verurteilt wurden. Ein Spezialgericht in Neu-Delhi verhängte die Höchststrafe, die in der indischen Justiz nur in sehr seltenen Fällen vorgesehen ist. Der vorsitzende Richter erklärte, es handle sich um ein bestialisches Verbrechen, das die Gesellschaft wachgerüttelt habe. Er folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die 4 Männer hatten zusammen mit 2 weiteren Tätern die 23-Jährige im vergangenen Dezember in einem Bus vergewaltigt und so stark verletzt, dass sie später starb. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, aber es gibt zumindest da mal eine Todesstrafe als Urteil. So, oder anders ausgedrückt, eine härtere Strafe haben wir gerade nicht zur Hand. Ob das irgendwas real ändern wird, ist die andere spannende Frage, weil zumindest nach dem Vergewaltigungsfall sind ja noch weitere Vergewaltigungen passiert, die dann spannenderweise in den Medien auch auftauchen. Ja, das hat auch schon mal ein Märpling gemacht. Ja, wie auch immer. So, nur der spannende Teil ist, dass jetzt halt die Öffentlichkeit auch davon Kenntnis nimmt, wenn da Vergewaltigungen in Indien stattfinden. Vorher war das halt auch so, naja, beziehungsweise für mich ist es immer noch aus der Kategorie, es betrifft mich jetzt irgendwie nicht akut persönlich. Ich sehe es dann halt nur vorbeiflattern und sage, ach, wieder ein Fall. So, dann kommen wir in der Schnüffelecke an. Und da gibt es erstmal vom letzten Freitag Brasiquenzen, weil Brasilien aus den Sperraktionen des US-Geheimdienstes NSA Konsequenzen ziehen will. Das südamerikanische Land plant, die Daten brasilianischer Internetnutzer besser zu schützen. Die Regierung will ausländische Internetfirmen wie Google und Facebook zwingen, alle Daten der eigenen Bevölkerung nur noch auf Servern in Brasilien zu speichern. Präsidentin Dilma Rousseff hatte den Kongress aufgefordert, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten. Die NSA soll auch den E-Mail-Verkehr und die Telefonate der brasilianischen Präsidentin ausgespäht haben. So, oder anders ausgedrückt, anders als bei uns, sagt die brasilianische Regierung, na, also irgendwie ein komplett geschwärztes Schreiben der NSA, dass alles in Ordnung wäre, das reicht uns nicht. So. Ob das hier jetzt dann tatsächlich die Lösung ist, ich wage es mal zu bezweifeln. Weil auch die Daten der Brasilianer werden ja irgendwann mal auf Leitungen übertragen werden, an denen dann wiederum Horchposten sitzen und horchen. Aber ja, man kann es zumindest mal versuchen. So, dann auch am letzten Freitag gab es dann die 864. Weil im letzten Jahr hat das Bundesamt für Inlandsgeheimdienste der amerikanischen NSA ganze 864 Datensätze übermittelt, berichten NDR und eine Zeitung unter Berufung auf ein als geheim eingestuftes Papier. Habe ich hier bei Netzpolitik.org geklaut. Steht im Widerspruch zu den Aussagen, die Kanzleramtschef Perfalla von sich gegeben hat, der ja wiederholt von nur zwei Datensätzen gefaselt hat. Wo schon bei den 500.000 Datensätzen, die da letztes Jahr an angeblicher Auslandskommunikation übermittelt worden sein sollen, sich mir die Frage stellt, so irgendwie kann ich die Zahl 2 mir da ein bisschen häufiger drin vorstellen. So. Laut des Dokumentes aus dem Innenministerium hat der Inlandsgeheimdienst, bei dem man auch nicht argumentieren kann, dass er ja nur Auslandskommunikation abhört, ne? Inlandsgeheimdienst, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, was ungefähr mit der Verfassung überhaupt gar nichts zu tun hat, insofern, als sie die real schützen, also irgendwie würde das Mädchen ist unantastbar, näher, haben wir ja nun gerade bei den NSU-Pfeifen gelernt, also der Inlandsgeheimdienst schützt keine Bürger, die im Inland sind, 720. Sondern der Inlandsgeheimdienst schützt die Regierung bestenfalls. 720. Laut des Dokumentes aus dem Innenministerium hatte der Inlandsgeheimdienst allein im vergangenen Jahr 864 Datensätze an Nachrichtendienste in den USA geliefert. Darüber hinaus übermittelte das BfV regelmäßig bewertete Sachverhaltsdarstellungen an seine amerikanischen Partner. An britische Geheimdienste wurden 657 Datenübermittlungen im Jahr 2012 gezählt. Die eigentlich spannende Frage, die sich mir dabei jetzt aufdrängt, die sich mir mal wieder aufdrängt, wo doch unser Inlandsgeheimdienst ja für die Nazi-Morde zu inkompetent gewesen sein will. Wann fragt denn unser Inlandsgeheimdienst mal bei ausländischen Geheimdiensten, die auch inländische deutsche Bürger überwachen, nach, ob die denn vielleicht irgendwelche Informationen zu den NSU-Nazis haben? Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass sowas überhaupt gefragt wurde. Na, eine solche Daten geben wir nicht weiter, Antwort wäre ja immerhin mal eine Antwort. Aber wenn man nicht mal fragt, kriegt man natürlich auch keine Antwort. Oder anders ausgedrückt, wiss? Oder noch anders ausgedrückt, wiss? Aber ja. Laut dem Papier übermittelte das Bundesamt allein im vergangenen Jahr 864 Datensätze an die Amerikaner. Pikant daran, der Inlandsgeheimdienst ist ein Inlandsgeheimdienst. Er spioniert nur auf deutschem Boden. So, womit dann auch der Herr Profalla nochmal erklären kann, auf deutschem Boden an deutsche Gesetze gehalten. Ne? Okay, die NSA schnüffelt nicht auf deutschem Boden. Das schnüffelt der Inlandsgeheimdienst, ja? Also mal ganz davon abgesehen, dass bei den ganzen Behauptungen, wie wenig Datensätze übermittelt worden wären von den verschiedenen Geheimdiensten, der Inlandsgeheimdienst immer erstaunlich still wurde, sich erstaunlich überhaupt nicht geäußert hat. Ne, BND kam dann immer mit einer Zahl, so ja, wir haben hier 500 Millionen, aber das sind ja reine Auslandskommunikationsverbindungsdaten. Und der Verfassungsschutz sagt gar nichts. Eier auf den Tisch, wie viele Datensätze? Da, ein dreiköpfiger Affe. Ja, nee, ist klar. Dem als geheim eingestuften Papier zufolge lieferte der Inlandsgeheimdienst Daten und bekommt im Gegenzug Informationen und Spionagesoftware aus den Vereinigten Staaten, womit wir dann auch geklärt hätten, wie es denn eigentlich sein kann, dass BND und Verfassungsschutz an X-Keyscore rankommen. Mit denen dann ganz nebenbei bei beiden wieder Daten von deutschen Staatsbürgern begutachtet werden können. Plus, die nächste spannende Sache ist, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube an der Stelle waren es, glaube ich, mal die Grünen, die mal freundlich bei der Regierung angefragt haben. Wie kann es denn eigentlich sein, dass der BND, oder wie stellt der BND sicher, dass er keine Inlandskommunikation abschnorchelt? Geheim, können wir nicht beantworten. Sagen wir nicht. Na, die Regierung ist immer noch erstaunlich zugeknöpft dafür, dass sie doch nichts zu verbergen hat. Oder haben sie etwa was zu verbergen? Na, Herr Profalla, wer nichts zu verbergen hat, da war doch mal was. So, und ja, also das wirft dann jetzt hier die Frage auf, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist. Aber hey, so, dann gibt es einen BfV-Testteil, habe ich hier bei Trollfe geklaut am letzten Freitag. Oh, wo wir gerade beim Verfassungsschutz waren, BfV-Teste seit Juli 2013 X-Keyscore, Moneycode. Sollte das Programm in den Regelbetrieb gehen, hat sich das BfV den Unterlagen zufolge verpflichtet, alle Erkenntnisse mit der NSA zu teilen. Das hatte der Präsident des Bimbesamtes Hans-Georg, das dumme Arschloch Maaßen, seinen US-Kollegen bei 2 Besuchen im Januar und im Mai dieses Jahres zugesichert. Moment. Der Inlandsgeheimdienst sichert ausländischen Geheimdiensten zu, denen sämtliche Erkenntnisse zukommen zu lassen. Vaterlandsverrat? Na, kann man da mal irgendwie in den diversen Verratsparagraphen gucken, ob er da nicht eventuell den einen oder anderen von erfüllen könnte mit so einem Versprechen? Aber auflösen. So, da gibt es die BFV-Fertigung. Weil neben dem Auslandsgeheimdienst, BND, soll auch das Bundesamt für Verfassungsschutz regelmäßig vertrauliche Daten an US-Geheimdienste liefern. Im Gegenzug habe der deutsche Inlandsgeheimdienst Informationen und Spionagedaten aus den Vereinigten Staaten erhalten, melden der NDR und eine Zeitung unter Berufung auf ein als geheim eingestuftes Papier der Bimbis-Regierung. Demnach soll der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr 864 Datensätze unter anderem an NSA und CIA übermittelt haben. In einer Stellungnahme erklärte das Bimbis-Amt, bei der Zusammenarbeit mit den US-Diensten halte man sich strikt an gesetzliche Befugnisse. Zudem trage die Kooperation, Anführungszeichen, erheblich zur Verhinderung von Terroranschlägen und damit zum Schutz von Leib und Leben in Deutschland bei. Die Uhren gehen unterschiedlich. Alle drei. Sag ich ja. Was mir dabei irgendwie auffällt, okay, die Behauptung, die Kooperation trage erheblich zur Verhinderung von Terroranschlägen bei. So, dann Eier auf dem Tisch. Welche Terroranschläge haben Sie denn verhindert? Na, Herr Friedrich war schon nicht in der Lage, Terroranschläge zu benennen. Naja, also es könnte ja sein, dass das also bis zu zwei vielleicht. So, und es könnte sich auch um Terroranschläge in einem frühen Planungsstadium gehandelt haben. Oder anders ausgedrückt, es wurde überhaupt nichts verhindert. Na, was denn für Terroranschläge? Noch im November wird es einen Terroranschlag geben, Herr de Maizière? Da war mal was, ne? Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, Sie waren auch mal Innenterrorist. So, oder anders ausgedrückt, diese Behauptung hier ist eine unbewiesene Behauptung, solange wie ihr sie nicht belegen könnt. Sie unbewiesen und ich behaupte mal unwahr. So, beweisen Sie das Gegenteil. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann Parlun formiert, weil das Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums Hartmann sieht den Bimbistag in der Frage der Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und NSA nicht ausreichend informiert. Zwar wisse man grundsätzlich von der Kooperation mit dem US-Geheimdienst, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk, doch seien Art und Umfang ebenso unklar wie die Frage, ob dabei Persönlichkeitsrechte deutscher Staatsbürger verletzt würde. Natürlich werden sie. Informationelle Selbstbestimmung. Es werden Daten, die der informationellen Selbstbestimmung unterliegen, was nämlich ungefähr sämtliche Daten sind, ohne Einwilligung und ohne Informationen der Betroffenen weitergegeben. Natürlich werden deren Persönlichkeitsrechte dabei beeinträchtigt. Na, ich meine, hallo, wenn Weichei gegen Facebook rumbrüllt. Na, auch hier wieder so ein Fall. Wo bleiben denn eigentlich die Damen und Herren Datenschutzbeauftragten? Man hört so wenig von denen. Wenn es um Facebook geht, hat Weichert immer eine riesengroße Fresse. Hier, wenn es jetzt um Finger irgendwo draufpacken geht, dann hat der Datenkasper hier aus Hamburg eine riesengroße Fresse. Wenn es darum geht, dass sämtliche Daten sämtlicher Bürger an sämtliche Geheimdienste aus sämtlichen Ländern weitergegeben werden, dann sind die irgendwie erstaunlich still. Na, komisch das. Also wenigstens ein, das finden wir aber nicht gut. Hätte ja mal kommen können. Hartmann forderte, dass die Kontakte zur NSA bis zur völligen Aufklärung der Angelegenheit nicht weiter intensiviert werden dürften. Man könnte auch einfach mal fordern, dass die Kontakte aufzuhören haben. Es hat nicht mehr an Daten weitergegeben zu werden. Punkt. Aber, ja. Blabla, genau, die Medien berichten. Ja, das brauche ich euch nicht nochmal vorlesen, weil das hatte ich eben schon. Dann gibt es Geldverwach. Der amerikanische Geheimdienst NSA überwacht nämlich auch weite Teile des internationalen Zahlungsverkehrs sowie Banken und Kredittransaktionen. Berichtet das Hamburger Nachrichtenmagazin, Name eines Nachrichtenmagazins, in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe unter Berufung auf Unterlagen aus dem Archiv von Edward Snowden, die seine Redakteure einsehen konnten. Den Informationen zufolge ist ein NSA-Zweig namens Follow the Money für das Ausspähen von Finanzdaten zuständig. Die gewonnenen Informationen fließen in eine NSA-eigene Finanzdatenbank namens TRACFIN und enthielt allein im Jahr 2011 etwa 180 Millionen Datensätze. Beim Gros der Daten, 84%, handelt es sich um Kreditkartendaten. Wie aus weiteren NSA-Dokumenten aus dem Jahr 2010 hervorgehe, nimmt der Geheimdienst dafür auch die Zahlungsabwicklung großer Kreditkartenfirmen wie Visa ins Visier. Bereits 2010 hätten NSA-Analysten auf einer internen Konferenz ausführlich und detailliert beschrieben, wie sie nach eigenen Angaben erfolgreich im komplexen Netz, über das der US-Konzern seine Transaktionen abwickelt, nach möglichen Anzapfpunkten vorstellen. Ziel seien die Transaktionen von Visa-Kunden in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika gewesen. Es gehe darum, die Transaktionsdaten von führenden Kreditkartenunternehmen zu sammeln, zu speichern und zu analysieren. Ja, plus, dass sie irgendwie SWIFT abschnorchern, was ich nicht verstehe, weil die SWIFT-Daten lieferten wir doch sowieso frei Haus. Da muss man nichts mehr schnüffeln, da kann man die Daten auch einfach so per offizieller Anforderung, gibt uns einmal alles mitnehmen. Beziehungsweise man macht zwei Anforderungen raus, das sind dann die zwei Datenübermittlungen, gibt uns die erste Hälfte, gibt uns die zweite Hälfte. Tada! Es waren nur zwei Datenübermittlungen. Also, ja, Finanzdaten schnorcheln die auch ab. Das ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung, aber ja. Dann gab es Hey Schwab, der ehemalige NSA- und CIA-Direktor Michael Hayden hat nämlich Googles E-Mail-Dienst Gmail als beliebtestes Internetangebot von Terroristen in aller Welt bezeichnet. Ja, und der Hayden hat dann auch noch rumgefasselt, ja, also der Snowden, der werde ja enden wie die Sowjetunion, nämlich als Säufer. Herr Hayden, sprechen Sie gerade aus eigener Erfahrung? Okay. Das werde zwar nie in einer Werbung von Google erwähnt werden, aber es sei doch ganz natürlich, schließlich sei Gmail kostenlos und allgegenwärtig. Hayden, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber kostenlose und überall verfügbare E-Mail-Dienste gibt es auch von anderen Anbietern. Was qualifiziert jetzt Googles Mail-Dienst im Besonderen? Das will mir jetzt gerade irgendwie akut nicht einleuchten. Auf die Frage, ob die massive US-amerikanische Überwachung des Internets nicht ein gefährliches Beispiel für andere Nationen abgebe, hat Hayden rumgefasselt, weil die Ursprünge des Internets in den USA liegen, sei das Verhalten der NSA zumindest teilweise berechtigt. Wir haben das Internet hier gebaut und es ist durch und durch amerikanisch. Und das World Wide Web ist ja auch amerikanisch, weil Tim Berners-Lee ist ja ein der hat das auf amerikanisch, Schweiz, da ein dreiköpfiger Affe. Na, also dieser Hayden da, ich weiß nicht, was sie dem gegeben haben, der immer nur unter Drogeneinfluss in die Presse kullert. Auf jeden Fall kommt der rüber, als wäre der irgendwie schwer intoxikiert. Das ist der Begriff dafür. Also er hat auf jeden Fall irgendwas genommen. Behaupte ich mal. Wenn er nichts genommen hat, dann ist er doof. Das könnte natürlich auch sein. Auch deswegen fließt ein Großteil des Traffics durch US-Server, wo dann die Regierung für Geheimdienstzwecke ein Bild davon macht. Ein Bild davon macht ja nicht Bullshit. Also der Hayden, der ist putzig. Also genau genommen sehr lächerlich, aber ja. So, dann F. Büffel, weil die als Magneto bezeichnete Exploit in Firefox 17 ESR und dem Tor-Browser-Bundle geht tatsächlich aufs FBI zurück. Also da gab es irgendwie ein Angriff, wie Software geladen und ausgeführt werden konnte im Tor-Browser-Bundle. Und zwar Zeugs geladen und ausgeführt, was dann nämlich die echte IP und Rechnernamen und noch irgendwie was zu einem FBI-Server übermittelt hat. Und wie vorher schon vermutet worden war, hatte das FBI diese Schadsoftware zu verantworten. So, oder anders ausgedrückt, wenn das FBI vor Cyberwar warnt, beziehungsweise wenn überhaupt die USA noch ein einziges Mal irgendwas von Cyberwar faselt, kann man denen auch mit Schwung ins Gesicht treten, weil also das mit dem Cyber und dem War, das machen die viel häufiger. Das ist wie wenn die sich hinstellen und sagen, niemand darf mit Atombomben auf japanische Städte werfen. Das dürfen nur wir. So, ne, da kann man dann auch sagen, ja, also ihr habt das schon mal. Da kann man jetzt irgendwie durchaus begründet der Meinung sein, dass das ein Cyberwar ist, was ihr hier veranstaltet habt. Dann seid ihr aber die Kriegstreiber, die Verursacher, die Aggressoren. Na, dann darf man euch jetzt angreifen. Wenn irgendwie der Rest der Welt sich gegen die USA richten würde, könnte ich mir vorstellen, könnte es eng werden für die. Aber der Rest der USA, der Rest der Welt tut das nicht und deswegen ist es mir egal. So, dann aus der Kategorie nicht wirklich überraschend. stellt sich dann am Dienstag raus, dass aus der Veröffentlichung eines Antrags im Rahmen des Freedom of Information Acts, FOIA, an die National Security Agency hervorgeht, dass die NSA Informationen über öffentliche Lücken von Whoopin Security gekauft hat. Das ist der Verein, der sich, der schon mal dabei erwischt wurde, dass er sich damit gebrüstet hat, irgendwelche Exploits zu haben, die aber nicht an die Hersteller rauszugeben, weil die verkaufen sie lieber die Exploits an Leute, die die ausnutzen wollen. Und Zeug, was sie verkaufen können, ist ja viel lukrativer und die Sachen, die nicht gefixt werden, das ist ja viel cooler. Weltweite Unsicherheit ist großartig. Wo mir dann auch noch einfällt, also wenn mir die Pfeifen irgendwie mal begegnen, dann könnte es auch passieren, dass ich eventuell versehentlich dem einen oder anderen ins Gesicht treten könnte. Der jetzt offengelegte Vertrag vom 14. September 2012 zeigte, dass der Geheimdienst ein Abonnement für Whoopins Dienst mit dem Namen In-Depth Binary Analysis and Exploit abgeschlossen hat. Im Rahmen dieses Produktes verkaufte Whoopin detaillierte Informationen über öffentlich bekannte Sicherheitslücken. Viel spannender ist allerdings die Frage, ob die NSA das Produkt Offensive Security, das auch exklusive Zero-Day-Lücken für gezielte Angriffe enthält, ebenfalls abonniert hat. Also sagen wir mal so, wenn sie es nicht von Whoopin kaufen, dann haben sie die Sicherheitslöcher von woanders. Dass die NSA Sicherheitslöcher benutzt, das, ich behaupte mal, das tun die. Laut der Antwort der NSA auf die FOIA-Anfrage der Webseite MacRock gibt es nur ein Dokument, eben jenen veröffentlichten Vertrag, das unter die Kriterien der Anfrage fällt. Aber man darf begründet der Meinung sein, dass das Blödfug ist. Jetzt regnet es ja schon wieder. So, dann Brasilien macht auch mit der Aktion gegen die NSA weiter. 735. Jawohl. Weil die brasilianische Präsidentin Rousseff hat nämlich ihren Besuch in Washington wegen der NSA-Chabert-Affäre auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Regierung teilte in Brasilia mit, ein Besuch sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht passend. US-Präsident Obama bedauerte die Entscheidung. Im Zuge der Enthüllungen des früheren Geheimdienstmitarbeiters Snowden war bekannt geworden, dass der US-Geheimdienst auch den E-Mail-Verkehr und die Telefonate der brasilianischen Staatschefin ausspioniert haben soll. So, oder anders ausgedrückt, die brasilianische Staatschefin begibt sich nicht zum Herrn Obama, der ja schon bewiesen hat, dass er sie ausspionieren lässt. Oder wenn nicht er persönlich, dann zumindest Leute, denen er befehlen könnte, das nicht zu tun. Genau das hat er nicht getan. So, dann ist am Mittwoch der Schah mal aufgewacht und hat die Geheimdienste ermahnt, sich Forderungen nach mehr Transparenz nicht zu verweigern. Selbst Dienste, die selbst um sich gerne eine Mauer des Schweigens errichten wie Geheimdienste, dürfen sich der Transparenz nicht entziehen, fasselt er zu Beginn einer Konferenz in Berlin. Bürger müssten mehr über die Arbeit der Geheimdienste erfahren, faselte Schah. Und zwar nicht nur durch Whistleblower. Bürger müssten staatliche Entscheidungen nachvollziehen können. Oder das ausgedrückt, er faselt was von Transparenz gegenüber einem Geheimdienst. Ja, nee, ist klar. Was kommt als nächstes? Dass er Wasser befiehlt, trocken zu sein? Das wird nicht passieren. Vorsichtig ausgedrückt. Dann gibt's VD offen, weil nämlich das US-Geheimdienst Fisk ein Urteil mal glatt entheimlicht hat, in dem im Wesentlichen drinne steht, dass alle Verbindungsdaten sowieso keine reasonable expectation of privacy hätten. Also wenn man ein Telefon benutzt, um jemanden anzurufen, dann muss man in USA laut diesem Geheimgericht davon ausgehen, dass die Verbindungsdaten ohnehin mit anderen Leuten geteilt werden, weil diese Verbindungsdaten, über die verfügt ja der Telefonprovider. Also mindestens der eine Telefonprovider, wenn nicht sogar mehrere Telefonprovider. Und das wäre ja schon eine Third Party. Und wenn die das die Daten an beliebige andere Leute weitergibt, dann wäre das ja kein Vertrauensbruch, sondern dann wäre das in Ordnung. Wozu mir dann nur einfällt, was haben die Richter da geraucht, bevor sie dieses Urteil getroffen haben? Die haben also auch keine reasonable expectation of privacy, wenn sie ihr Haus verlassen, weil die Räumlichkeiten, in denen sie sich aufhalten, die gehören ja auch einer dritten Partei. Wenn die Räumlichkeiten verwanzt, dann ist das ja alles völlig in Ordnung. Was wird das, wenn es fertig ist? Ne, Fisk, Foreign Intelligence Surveillance Court, das Geheimgericht, was die Vollüberwachung der gesamten Welt zumindest nicht abgelehnt hat, wenn es sie denn befürwortet hat. Und in der Vergangenheit dadurch auffiel, dass eben die Urteile davon geheim blieben, sodass man also auch noch nicht mal mehr weiß, was denn da nun eigentlich irgendwie ein Gericht geurteilt hat. Und da gibt es dann auch noch eine Berufungsinstanz, die aber irgendwie niemand braucht, weil die Richter am Geheimgericht, die nicken ja eh alles ab. Beziehungsweise die Anzahl der Dinge, die sie nicht abnicken, ist sehr übersichtlich. In der nun veröffentlichten Entscheidung des Fisk steht darüber hinaus, dass bislang keiner der Provider der Weitergabe widersprochen habe. Na, also wenn sich irgendwie Verizon und Co. da jetzt irgendwie dicke Backen machen, die haben noch nicht mal versucht, gegen dieses Urteil da vorzugehen. Na, also die brauchen auch nicht behaupten, ja, wir waren ja gezwungen, wir konnten ja nicht anders, wir konnten uns ja nicht wehren. Naja, also wenn ihr juristisch hättet euch wehren können, wenn ihr nicht mal mehr das bisschen, was ihr an juristischen Maßnahmen habt, versucht, na, keine Angst, ihr werdet damit schon nicht erfolgreich sein. Ihr werdet die Daten sowieso weitergeben müssen. Aber wenn ihr nicht mal versucht, euch gegen diese Urteile zu wehren, ja, braucht ihr euch nicht wundern, wenn die Urteile da bleiben. So, habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. So, dann gibt es den Niederfassungsbruch, weil der niedersächsische Inlandsgeheimdienst jahrelang Daten über Journalisten rechtswidrig gespeichert hat. Wie der niedersächsische Innenterrorist Pistorius in Hangover mitteilte, handelt es sich um mindestens 6 Fälle. Der SPD-Politiker sprach von einem ernsten Vorgang und betonte, die Pressefreiheit sei ein hohes Gut. Fasel, bla. Jahrelang. Also zu gut Deutsch auch die letzte Regierung. Wer war doch gleich in der letzten Regierung der Minister verantwortlich für den Inlandsgeheimdienst? Ach, der des Inneren. Das war noch gleich wer? Ah, Herr Schönepeng. Ja, da war mal was. Dieser Patient ist doch bekannt. Na, also Schönemann hat Vollüberwachung von Journalisten zumindest nicht verhindert, obwohl es in seiner Macht gewesen wäre. Na, ob er es beauftragt hat, weiß ich nicht. Aber er hat zumindest nichts getan dagegen. Ja, schön. Das überrascht mich jetzt aber überhaupt gar nicht. Von daher, ja. Dann gab es Teleunwehr, genau, dass die Telefonanbieter in USA sich nicht gewehrt haben, ohne Widerspruch die Verbindungsdaten ihrer Nutzer übergeben haben. Bis heute habe kein Anbieter die Rechtmäßigkeit einer Anordnung zur Herausgabe der Daten in Frage gestellt. Obwohl es dazu einen ausdrücklichen gesetzlichen Mechanismus gäbe. So, also kann man durchaus auch die Frage stellen, was das eigentlich soll. Warum sie nicht mal versuchen, sich zu wehren? Man könnte es ja mal versuchen. Man scheitert dann damit, ja, aber man kann zumindest dann hinterher sagen, ja, wir haben es aber versucht. So, und dann gibt es noch den Bundesknopf, weil die Bimbis-Regierung wenig Initiative zeigt, sich durch die Snowden, Snowden-Enthüllung bekannt gewordenen NSA-Sperraktionen aufzuklären. Zeigt ihre Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag zur Überwachung der Internet- und Telekommunikation durch Geheimdienste der USA, Großbritanniens und in Deutschland. 21 von 104 Fragen beantwortet sie gar nicht oder nur unter Geheimhaltung. Wer nichts zu verbergen hat, Frau Merkel. Ich weiß nicht, ob Sie sich an dieses Gefasel von sich selbst noch erinnern. Aber wer nichts zu verbergen hat, hat doch auch nichts zu befürchten. So, hier haben Sie was zu verbergen. Was haben Sie denn zu befürchten? Eine Auskunft, wie es der Bundesnachrichtendienst bei der strategischen Fernmeldeüberwachung verhindert, dass innerdeutscher Verkehr erfasst wird, wurde aus Gründen des Staatswohls komplett verweigert. Ich dachte, das war bekannt. Der Bundesauslandsgeheimdienst schnüffelt sämtliche Daten ab und E-Mails von E-Mail-Adressen, die auf .de enden, werden nicht gespeichert, sowie Telefonate von Telefonen, die 0049 als Ländervorwahl haben, beziehungsweise plus 49. Wird denn auch nicht gespeichert. Alles andere wird gespeichert. Ja, warum sie das jetzt irgendwie aus Gründen des Staatswohls l'état, c'est moi? Ja. Wie auch immer. Immerhin deutete die Bundesregierung an, dass dass Bundesbürger auch bei innerdeutschem Datenverkehr vom Ausland aus überwacht werden können. Weil logischerweise, wenn irgendwie Daten im Ausland geroutet werden, dann können sie im Ausland auch abgeschnorchelt werden. Ja, sie können auch im Inland abgeschnorchelt werden. Da macht das halt ein Inlandsgeheimdienst. Da haben wir ja nur 17 von. Reicht schon. So, dann gab es Neues aus Syrien. Beziehungsweise zu Syrien. Erstmal nämlich die Tatsache, dass man sich einig wäre, hier am letzten Samstag. USA und Russland haben sich auf die Abrüstung der syrischen Chemiewaffen geeinigt. Syrien muss demnach seine Arsenale innerhalb einer Woche offenlegen, teilte der US-Außenkerry mit. Und zwar mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov. So. Oder andersrum, jetzt tun die Amis so, als hätten sie von Anfang an vorgehabt, das mit der Abrüstung zu befehlen. Ja, dabei hat der Herr Kerry-Tomate doch zur Besten gegeben, ja, das wird ja nicht passieren. Ja, doch. Aber ja. So, dann gab es eine Konvoaufnahme, weil Syrien voraussichtlich im nächsten Monat in die internationale Chemiewaffenkonvention aufgenommen wird. Was dann heißt, dass dann Chemiewaffeninspekteure die Angaben Syriens, wo denn Chemiewaffen wären, überprüfen dürfen vor Ort. Da darf sich Syrien dann auch nicht gegen wehren. Ja, gut, was jetzt auf der anderen Seite passiert ist, dass Assad eine ganze Weile erstmal sicher ist, weil den jetzt absägen wäre jetzt doof, weil wenn sie den absägen und seine Gegner kommen dann in die Macht, die können dann durchaus der Meinung sein, dass sie das mit den Chemiewaffen aber auch weiter gegen die Bevölkerung einsetzen wollen. So, das wäre dann über den ganz langen Weg, hätte das dann ihm sogar helfen können, der Chemiewaffeneinsatz, der angebliche. Wo sich ja alle ganz doll sicher wären, dass er das beauftragt hätte. Aber ja, also jedenfalls in die Chemiewaffenkonvention wird Syrien aufgenommen. Dann gibt es auch den UN-Bericht, der ist dann immerhin am Montag rausgekommen. Und zwar hätten sie Beweise für den Einsatz von Giftgas im syrischen Bürgerkrieg gefunden, das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Demnach wurde beim Angriff nahe der Hauptstadt Damaskus Mitte vergangenen Monats das Nervengas Sarin verwendet. Wer diesen Einsatz beauftragt oder überhaupt ausgeführt hätte, war nicht nur nicht Untersuchungsauftrag, sondern steht auch nirgendwo. Weswegen es umso putziger ist, dass irgendwie alle westlichen Äußerungen dahin gehen, dass, ja, das kann ja nur der Assad gewesen sein. Das kann ja nur das Militär gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man tun muss, um Sarin einsetzen zu können. Ob das Wissen ist, was nur das offizielle Staatsmilitär haben kann, oder ob das Wissen ist, was auch die Gegner von Assad haben können. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nur die Behauptung, ja, das kann ja nur er gewesen sein und da müssen wir jetzt nicht mal mehr überprüfen, ob das jetzt der Wahrheit entsprechen könnte, finde ich jetzt schon ein bisschen dünn. So, dann gibt es da noch Export, weil die Frage, wie kommt es denn eigentlich, dass Syrien an Bestandteile zu Sarin gekommen sein könnte? Ja, stellt sich raus, die Komponenten hat Deutschland geliefert. Und zwar sowohl die Regierung Schröder als auch Merkel 1. Hatten da keine Probleme damit, Bestandteile, die dann zu den Sarin zusammengebaut werden können, dahin zu liefern. Und Merkel hat dann auch verkündet, ja, sie sei sich ja ganz doll sicher, dass die zu zivilen Zwecken eingesetzt würden. Wieso? Hat sie ein komplett geschwärztes Schreiben der NSA vorliegen, in dem drinne steht, dass auf deutschem Boden man sich an deutsche Gesetze hält? Also ungefähr den gleichen Tiefgang hat so eine Aussage. Ja, aber Rot-Grün braucht sich da auch nicht mit brüsten, dass sie irgendwas besser gemacht hätten, weil die haben genau dasselbe gemacht. So, die einzigen, die sich jetzt mit irgendwas brüsten könnten, das wäre die jetzige Regierung, weil die jetzige Regierung, ne, also 2006 war wohl irgendwie die letzte Lieferung. Die jetzige Regierung hat da also nichts mit zu tun gehabt. Ja, schön, dass wir verglichen haben. So, da gab es auch den Russwurf, weil nämlich Russland Vorwürfe gegen das Expertenteam der Vereinten Nationen erhebt, das die Chemiewaffenangriffe in Syrien untersucht hat. Die Inspektoren hätten einen selektiven und unvollständigen Bericht erstellt, blubberte der stellvertretende russische Außenminister Rjabkov nach einem Treffen mit dem syrischen Präsidenten Assad in Damaskus. Es gäbe Beweise, dass die Rebellen das Giftgas eingesetzt hätten. So. Und also die Behauptung aus Syrien, ja, das werden Assads Gegner gewesen. So, diese Behauptung taucht irgendwie erstaunlicherweise in westlichen Medien nur am Rande mal irgendwo auf. Da heißt es so, ja, die Irren da drüben, die glauben das. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber zumindest mal überprüfen könnte man es ja mal bei Gelegenheit. So, dann gab es Assad. Weil die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen nach Angaben von Assad mindestens ein Jahr dauern würde, dies sei technisch sehr aufwendig, fasselte er bei Fox News. Die Kosten beziffert auf umgerechnet 750 Millionen Euro. Man hätte ganz gerne, dass der Westen das zahlt. So, ja, dass das Zeug aufwendig ist, ja, das ist so, weil Gerüchten zufolge eine gewisse USA, genauso wie Russland, noch nicht sich an die Chemiewaffenkonvention hält und nämlich alle Chemiewaffen vernichtet hat. Na, das heißt, sich jetzt irgendwie breit aufplustern braucht auch Obama nicht. Weil sonst könnte irgendjemand mal auf die Idee kommen, nachzugucken, wie sieht es denn eigentlich mit dem mit der US-Compliance aus. Man fischt denn so eben schlecht. Ja, von daher, ja. Habe ich mir gestern reingeklebt. Dann zwei gibt's noch, nämlich Japaus. In Japan ist nämlich das einzige zum jetzigen Zeitpunkt, beziehungsweise hier Stand Sonntag, aktive Atomkraftwerk ausgeschaltet worden. Mal wieder, weil war jetzt lange noch an, jetzt muss man es mal wieder ausmachen. Die anderen Kraftwerke sind alle nicht an, weil da irgendwelche anderen Kriterien nicht erfüllt sind. Und deswegen läuft jetzt hier nichts. Plus irgendwie spannende Meldung von gestern, irgendwem ist aufgefallen, dass da ja die zwei Reaktoren in Fukushima Daiichi, die nicht explodiert sind, dass man die ja theoretisch wieder anmachen wollen könnte, aber nee, die reißen wir auch ab. Ja, gut, die zwei Reaktoren direkt neben dem Ines-7-Störfall, das macht auch keinen Sinn, die betreiben zu wollen, weil, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da ist ein Ines-7-Störfall, der übrigens immer noch nicht komplett beendet ist, der nämlich jetzt noch einen weiteren Ines-3-Störfall nach sich zieht, weil da die ganze Zeit hochradioaktives Material irgendwo raussapscht. Da möchte man auch nicht arbeiten. Aber hey. Und einen gibt's noch, nämlich sicher schmerzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, hat die deutsche Justiz für einen Verstoß gegen die regelmäßige Überprüfung der Sicherungsverwahrung gerügt. Der Richter in Straßburg urteilte, die fortgesetzte Unterbringung eines Mannes ohne ein erneutes medizinisches Gutachten sei willkürlich. Vielmehr hätte überprüft werden müssen, ob er immer noch gefährlich sei. Zugleich sprachen sie dem 54-Jährigen ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro zu. Auf freien Fuß gesetzt werden müsse er aber nur, wenn eine erneute Untersuchung dieses zuließe. Der Mann hatte nämlich geklagt, weil seine Sicherungsverwahrung nicht, wie gesetzlich vorgesehen, nach 2 Jahren überprüft worden war. So, wir haben diese bescheuerte Sicherungsverwahrung, was im Wesentlichen Knast unbegrenzt heißt. Da gibt es an sich eine Regelung, dass alle 2 Jahre mal überprüft werden soll, ob die überhaupt noch begründet ist. Da ist er noch nicht mal mehr überprüft worden, nicht mal pro forma, nicht mal wie bei Mollert, wo es dann heißt so, ja, Gutachten, ich habe den Mann zwar noch nie gesehen, aber ich bin mir ganz doll sicher, dass er ganz doll schlimmer... ganz doll schlimme psychische Probleme hat, weil er glaubt ja, dass bei der Hypovereinsbank, ja, war so, aber ja. So, genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt's hier, logischerweise, weil OP-Monatstag, wieder was vom Chor. Hier nämlich den 2011er Chor mit Rolling in the Deep zusammen mit, wie hieß er doch gleich, das haben sie nicht alleine gemacht, aber ja, 3 Minuten 47 ist das dann lang. Ich komme noch irgendwo drauf. Egal. Gefolgt vom Tagebuch des täglichen Wahnsinns, 2 Minuten 34 zum Thema Nichtwählerin. Weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber also wenn dieser Podcast hier rauskommt, dann ist demnächst Wahl. Wenn ihr das hier hört nach dem 22. September, dann braucht ihr nicht zwingend am 22. September noch wählen gehen, weil da bräuchte ihr eine Zeitmaschine für. Die die meisten Leute nicht haben. So, und dann haue ich noch einen drauf. Politikum vom 5.9. Tretter zur Überwachung. 3 Minuten 24 ist das dann lang. So, und dann, genau. Dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Mit einem bescheuerten Bellhund hinter mir herlaufen. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, die nicht. Das ist aber ein furchtbarer Podcast. Lautet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar schreibt im compiblog.de und den Eintrag zu Kompott 394 Talents. Ihr könntet auch eine korrekt frankierte, nein, ein Tweet oder app.net Post, die natürlich auch korrekt frankiert sind, an den jeweiligen Account @kompott im jeweiligen Netz adressieren oder eine E-Mail an compiblog@gmail.com verschicken. So, dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder so. Was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können, wünsche euch dann viel Spaß mit Rolling in the Deep und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Oh, they're good. These guys are good.
Oh, my goodness.
What do you think? What key do you play it in?
Oh, God, I don't even know if we still know it is the problem. We haven't played it. We played it once.
We'll fake it. We'll fake it. We're into the art of faking here.
All right, you guys know the words.
What, we do it in B minor. Perfect.
We could have had.
when I was in my band and stuff, I would play in like these smoky bars and stuff, which is gross. But that's kind of how I got the rasp.
Hey, Denise, how'd you get your rasp?
Not singing in smoky bars, right? You know, honestly, I've known about you guys for a while, and then I saw you guys at the Oscars. Exactly. And you guys were amazing at the Oscars. And so I was talking with my friend Jamie back there in the blue striped shirt about wanting to work with you guys one day. And this just happened to come up, so I'm glad we can make it work. I'm having a blast hanging out with you guys. I'll miss my flight for this.
Sounds good to us.
Bayern 3 Podcast. Das Tagebuch des täglichen Wahnsinns.
Heute Nichtwählerin. 23.05 Uhr. Nach dem Auftritt hat mich eine Dame gefragt, warum sie bei der Bundestagswahl wählen gehen soll. Ich habe gesagt, sie wissen, dass sie das einen Satiriker fragen. Sie hat gesagt, so wie die Parteien Wahlkampf machten, bräuchte sie dringend den Rat eines Experten für schrägen Humor. Ich habe gesagt, sie sollte wählen gehen, weil jeder Mensch es verdient hat, zumindest für einen Tag das Gefühl zu haben, man könne der Komplexität dieser Welt mit zwei Kreuzen zu Leibe rücken. Sie hat gesagt, sie waren auch schon mal witziger. Ja, 23.10 Uhr. Ich habe der Dame versucht zu sagen, dass wer nicht wählen geht, der herrschenden Partei dient. Hat sie gesagt, na und? Habe ich gesagt, ja. Fassen wir mal die Leistungen der schwarz-gelben Bundesregierung zusammen. Also, erst hat man den Hoteliers eine Mehrwertsteuererleichterung verschafft, obwohl das niemand wollte. Dann kam lange nichts mehr und dann waren die 4 Jahre auch schon rum. Wobei, das ist nicht ganz fair. Betreuungsgeld gab's ja auch noch, obwohl das niemand wollte, außer Horst Seehofer. Oh, und die größte Leistung dieser Koalition hätte ich auch fast unter den Tisch fallen lassen. Die Rückstellung von Guido Westerwelle, eine Meisterleistung, ihm einen Job zu verschaffen, bei dem er per Definition hauptsächlich außer Landes weilt. Dass man das Familienministerium mit einer Praktikantin bestückt hat, war dann zumindest noch gewagt. Ach, und de Maizière konnte immerhin beweisen, dass er keine Drohne ist. Im Gegensatz zum Eurohawk wird er nämlich irgendwann fliegen. Und Hans-Peter Friedrich hat seinem Amte alle Ehre erwiesen. Als US-Verteidigungsminister. 23.15 Uhr. Sie wisse immer noch nicht, ob sie wählen gehen soll, sagt die Dame. Ich sage, während Merkels Bemühungen bei der Finanzmarktregulierung einschlafen, während sie die südeuropäischen Länder konsequent kaputt spart und ihre Regierung das Regieren quasi eingestellt hat, geht es dank der Kanzlerin in Deutschland, na immerhin einer Minderheit gut, der Rüstungsindustrie. Sie bringt nämlich nur 1% der deutschen Wirtschaftsleistung. Trotzdem schließt Merkels Regierung ohne Not einen Waffendeal nach dem anderen ab. Leopard-2-Panzer sind in Krisenstaaten höchst gefragt, denn dank Räumschild gibt's die jetzt auch in der Version Demonstrantenschubse. NSA und BND kümmern sich dagegen liebevoll um die Überwachung der eigenen Bevölkerung und während dabei elementarste Grundrechte ausgehebelt werden, sagt die Kanzlerin, es wäre nicht ihre Aufgabe, sich in Details einzuarbeiten und fährt dafür Beliebtheitswerte ein wie ein Epo-Händler bei der Tour de France. Ist denn da nicht ein Grund dabei, wählen zu gehen, frage ich. Ja, sagt die Dame, Arbeitsplätze. Deswegen wähle sie jetzt Angela Merkel. Ich habe gesagt, das ist aber nur ein Arbeitsplatz, den sie da sichern. Ja, sagt die Dame, und ihren, Herr von Wagner.
Das Tagebuch des täglichen Wahnsinns. Mit Klaus von Wagner, Bayerns beste Comedians. Nur in Bayern 3.
Man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles, auch an Überwachung. Also zum Beispiel die Geschichte mit der NSA, die gefühlt jeden Tag um eine weitere Facette ergänzt wird, hat mich dermaßen abgestumpft, wenn ich mal in einem Raum bin, in dem keine Kamera auf mich gerichtet ist oder in dem via Internet meine Spuren nachvollzogen werden. Meine Güte, ich fühle mich schon fast unterwacht. Mehr dazu jetzt in den weiteren Nachrichten mit Matthias Tretter, der Spion, der mich klickte.
Kurze Frage, meine Damen und Herren. Was haben Sie mit dem französischen Außenministerium, Al Jazeera, der UN-Zentrale in New York, dem mexikanischen Staatschef Peña Nieto und der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff gemeinsam? Ich sag's Ihnen, über Sie gibt's wahrscheinlich auch ein Dossier beim amerikanischen Geheimdienst. Man ist damit inzwischen in erlesener Gesellschaft. Früher, wenn man von der NSA ausspioniert wurde und man hat's zufällig rausgekriegt, ist einem ja erstmal ganz schön mulmig geworden. Auf einer Liste mit irgendwelchen islamischen Flugschülern, russischen Knochenbrechern und Knallafghanen. Da hat man sich schon den ein oder anderen Gedanken gemacht, bevor man in einer fremden Stadt in ein Taxi gestiegen ist. Aber Edward Snowden hat uns gezeigt, jeder, der ein bisschen was darstellen will, braucht eine Karteikarte bei der National Security Agency. Unter Kennern wird sie längst Nazi-Akte genannt. Und Dilma Rousseff hat nun auch eine. Telefon- und E-Mail-Verbindungen haben sie ausgespäht. Von einer brasilianischen Präsidentin, das klingt ziemlich scharf. NSA, was soll man sagen? Männer eben. Es ist halt auch einsam, als Geheimdienstmitarbeiter in so einem Rechenzentrum im Mittleren Westen. Barack Obama kann einem leid tun. Er ist damals mit bestem Willen amerikanisches Staatsoberhaupt geworden. Er wollte die Welt verbessern. Aber er konnte ja nicht wissen, was er sich damit noch einhandelt. Die Verantwortung für die USA zum Beispiel. Jetzt muss er wieder erklären, warum sein debiles Fußvolk einfach nicht mitspielt. Es gibt zwei Rechtfertigungen, die sich über Generationen weiter vererbt haben. Jedes Mal, wenn ein US-Präsident sein Amt antritt, wird er von seinem Vorgänger ins Oval Office gebeten.
So, mein Sohn, du wirst also unsere Geschichte weiterschreiben. Dafür möchte ich dir etwas mitgeben. Hier sind zwei Rechtfertigungen, die Großvater Johnson in seinem Hintern aus dem Vietnamkrieg geschmuggelt hat. Sicherheitsinteressen und Wirtschaftsinteressen.
Sicherheitsinteressen und Wirtschaftsinteressen, damit entschuldigen die alles. Immer. Das erste sagt man, das zweite ist gemeint. Brasilien ist ja mindestens genauso ein Rückzugsgebiet für Al-Qaida wie die Schweiz oder Fidschi. Außerdem nennt das Land seinen größten Fluss Amazonas. Das ist ein unverfrorener Markenklau beim größten amerikanischen Onlinehändler. Jetzt wird immer wieder gefordert, Angela Merkel solle in der NSA-Affäre konsequenter Stellung beziehen. Mal abgesehen davon, dass sie Konsequenz sowieso nur kennt, wenn es darum geht, einen Minister rauszuschmeißen. Frau Merkel ist in einem Land aufgewachsen, in dem der Staat sich von seinen Bürgern heimlich Geruchsproben geholt hat. Die ist froh, wenn nur an der Mailbox geschnüffelt wird. Und was soll sie denn auch sagen? Die Amerikaner sind nun mal das paranoideste Volk der Welt. Daran wird auch ein bisschen Verhaltenstherapie mit der Kanzlerin nichts ändern. Der durchschnittliche US-Bürger wird schon mit Verfolgungswahn geboren. Der kommt auf die Welt, dann dreht er sich um und schießt auf die Nachgeburt. Und deswegen meine ich, sollen die Amis so viel spionieren, wie sie wollen. Alles, was sie vom Schießen ablenkt, ist ein Erfolg.